Bibelstundenstudienkurs zum Thema das Gesetz. Vor einer Woche sind wir eingestiegen mit dem ersten großen Thema Heiliges Geschenk und haben uns vergegenwärtigt, dass unser Begriff von Gesetz manches Mal ein wenig eingeschränkt ist, dass allein an der Übersetzung das liegt. Wenn wir das Wort Torah übersetzen mit Gesetz, dann haben wir schnell ein kleines, enges und oftmals auch ein negatives Vorverständnis. Das Wort, was eigentlich Weisung, Unterweisung Gottes meint, hat uns einen ganz anderen Horizont verliehen und wir haben Gott und neutestamentlich auch den Torahgeber kennengelernt, nämlich Gott bzw. Jesus Christus, und haben so dem Begriff Gesetz und dem Verständnis von Gesetz, denken wir nur am Psalm 119, ein ganz breites Fundament gegeben und AT und NT ganz stark zusammengesehen und nicht unterteilt und schon gar nicht in einer Rankingstufe. Gott hat uns seine Torah, seine Weisung gegeben, 1. Mose 1 bis Malachi. Er hat seine Torah und Weisung fortgesetzt in Jesus Christus von Matthäus bis Offenbarung. Da haben wir die eine Torah, die eine Weisung unseres Gottes. Erstes großes Thema Gesetz. Zweites großes Thema Gesetz, heute ganz anderer Schwerpunkt, nämlich der Schwerpunkt, wie ist das Gesetz im Sinn der einengenden Torah-Bestimmung, nämlich die sogenannte Sinai-Torah, zu verstehen. Mit Sinai-Torah beschreibt man am allerersten das, was ab 2. Mose 20, dann im 2. Mose 20, 3., 4., 5. Mose eben als Sinai-Torah oder als die Weisung durch Mose beschrieben wird. Wir haben im Neuen Testament richtig, richtig viele Aufnahmen, allein vom Wort Nomos, vom Wort Gesetz. Wir haben über 190 Belegstellen im Neuen Testament, wo das Stichwort Gesetz auftaucht. Erstaunlich ist aber, dass von den circa 190 Stellen über 120 einer einzigen Person zuzuordnen sind, nämlich dem Apostel Paulus. Das heißt, fast zwei Drittel aller Belegstellen haben mit Paulus zu tun. Das Thema Gesetz, Gesetzesverständnis, insbesondere auch der Sinai-Torah, hat ganz entscheidend natürlich mit Paulus zu tun. Was ist der Gedankengang? Der Gedankengang ist der, dass ja tatsächlich in dem heilsgeschichtlichen Raum wir einem Phänomen begegnen, dass nachdem Gott dieses Volk berufen hat in Abraham, 1. Mose 12, wir haben es ja vorhin gehabt, die dritte große Phase, die Phase der Patriarchen, und mit Abraham beginnt auch die Erwählung des auserwählten Volkes Israel, das erstaunlicherweise nach dem großen Abraham-Bund von 1. Mose 12, 15, 17, die verschiedenen Etappen, wir in 2. Mose 19 fortfolgende einen weiteren Bund haben, nämlich den Sinai-Bund, an dem insbesondere das Gesetz, nämlich die Sinai-Torah, durch Gott, durch Mose an das Volk gegeben worden ist. Und wir müssen zuallererst ganz klar für unseren Kopf erkennen, dass heute Abend das Thema Heilsgeschichte für uns eine ganz, ganz hohe Relevanz hat. Ich weiß gar nicht, wie man das verstehen kann, soll, will, wenn man nicht ein heilsgeschichtliches Bibelverständnis hat. Denn dazu führt uns Paulus unmittelbar, insbesondere im Galaterbrief, wo wir ein kleines Stück vorgelesen bekommen haben. Und wenn wir das uns anschauen, dann haben wir mit der Sinai-Torah natürlich nochmal einen ganz besonderen Vertrag zwischen Gott und seinem auserwählten Volk vor uns. Einen Vertrag auf Gegenseitigkeit, also die klassische Vertragsformel, wie wir sie auch kennen. Ich mach das, du machst das. Wenn du das nicht machst, dann passiert das. Wenn ich das nicht mache, passiert das. Klassisches Vertragsgeschehen, Beziehung auf Gegenseitigkeit. Wichtig ist dabei für unseren Kopf, dass, wir kommen noch drauf, damit der erste Bund, sprich der Abraham-Bund, nicht aufgehoben wurde. Man könnte ja sagen, der eine Bund ist jetzt zu Ende, Abraham-Bund ist zu Ende, jetzt kommt einfach ein anderer Bund, ein anderer Vertrag, sondern es ist ein Vertrag auf dem Vertrag. Das heißt, der Abraham-Bund läuft weiter und auf dem Abraham-Bund aufgesattelt kommt es zu einem weiteren besonderen Vertrag der Sinai-Torah. Und natürlich stellt sich sofort die Frage, was soll das? Hat denn die Abraham-Bundesschlussabteilung nicht ausgereicht? Wozu braucht es noch einen weiteren Vertrag? Und darauf müssen wir natürlich ganz besonders eingehen. Denn diese Sinai-Tora, die Tora des Mose ab 2. Mose 19 mit den 10 Geboten in 2. Mose 20, 5. Mose 5, die wir gehört haben, diese Sinai-Tora, die hat ja eine ganz große, weitreichende Bedeutung jetzt allein im Alten Testament für das auserwählte Volk Israel gewonnen und dann in die Jesuszeit und bis heute im Judentum. Alles hängt mit diesem besonderen Sinai-Bund zusammen. Dieses Regelwerk, dieses große Regelwerk, was ab 2. Mose 20 kommt, die 10 Gebote sind ja nur die Grundlage, dann kommt das Bundesbuch, dann kommen die ganzen Gesetze zur Stiftshütte und zum Priesterdienst und zum Opferdienst, dann kommen die Kultanweisungen, dann kommt das Regelwerk für die verschiedenen Bereiche des Lebens, sehr viele Dinge, die im Leben geregelt werden, dann kommt der Festkalender vom Schabbat bis über den Jahresfestzyklus, alle unterschiedlichen Regelungen, teilweise sind sie uns bekannt, teilweise sind sie uns recht fremd. Dieses ganze Regelwerk mit seinen 613 Geboten und Verboten ist nun das Grundstück, mit dem das Judentum seinen Weg gezogen ist. Und die Frage ist, wie können wir es verstehen? Wir können es im Grunde genommen am einfachsten, elementarsten, heute Abend geht es ja darum, ein Stück weit es bei Paulus selber erkennen, wenn er es uns erklärt, indem er zwei Worte aus dem Gesetz in Galater 3 aufnimmt. Also er nimmt zum einen Galater 3, Vers 12 auf, das Wort aus 3. Mose 18. Dort heißt es, vom Gesetz gilt, der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Erster Teil, der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Galater 3, Vers 12. Davor sagt er in Galater 3, Vers 10, ebenfalls in Aufnahme eines Wortes des Gesetzes, nämlich aus 5. Mose 27, 26, verflucht ist der, der nicht bleibt bei allem, was geschrieben steht, in dem Buch des Gesetzes, das er es tue. Merken wir die beiden Seiten, die positive Seite, wer es tut, wird leben, wer es nicht tut, der ist verflucht. Das eine ist die Position, durch dieses Gesetz kannst du leben und das andere ist die Androhung der Strafe, des Rausfallens, des Fluches. Und dazwischen reingestellt, hochinteressant bei Paulus in Galater 3, ist der Zwischensatz, dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott. Also weder im Zusage noch in der Strafe, das geht genau in der Mitte, das ist offenbart in Habakuk 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und jetzt haben wir allein in diesen drei Versen, Galater 3, Vers 10, Vers 11, Vers 12, im Grunde genommen diese Spannung, die wir sofort entdecken. Auf der einen Seite haben wir eine Sinai-Tora, in der Gott auffordert, mach das und es geht dir gut, mach das nicht und es geht dir schlecht, ganz elementar. Auf der einen Seite lebst du mit mir, auf der anderen Seite bist du verflucht, verlierst das Land, wirst sterben, die Formulierungen sind verschieden. Und die Frage stellt sich natürlich, was soll das Ganze? Und wir sind erst einmal natürlich von unserer Wahrnehmung auf, das ist uns viel zu wuchtig, 613 Gebote und Verbote, das ist ja Wahnsinn, das ist ja negativ, was das denn für ein Gott dahinter steckt. Und schon wieder müssen wir ein ganz klein wenig aufpassen, ein ganz klein wenig aufpassen, denn der Schatz der Sinai-Tora wird im ganzen Alten Testament als eine unglaubliche, liebevolle, heilige Zuwendung des lebendigen Gottes beschrieben. Also nicht nach dem Sinn, ist ja der Wahnsinn von 2. Mose 19 bis 5. Mose. Am Ende sind wir quasi unter 613 Geboten. Wir kriegen dann einen Überblick ja gar nicht mehr hin. Wie kann das Gott nur machen? Sondern der Gedankengang ist umgekehrt. Ist ja faszinierend, dass Gott seinem auserwählten Volk, diesem ja wirklich kleinen Volk, damals bis heute, eine solche Zuwendung gibt, dass er ihnen einen solchen Bundestext präsentiert. Es gibt kein Volk auf der ganzen Erde. Es gab keins, es gibt eins und es wird keins geben, das in dieser Weise unter der Zuwendung Gottes steht, dass sie seine Worte gehört haben. Zu diesen 613 Geboten und Verboten hat nun das Judentum, das wissen die Einzelnen von uns, im Lauf der Geschichte ein erweitertes Regelwerk noch dazugefügt. Und natürlich müssen wir das ganz kurz streifen. Reichen den 613 Anweisungen nicht? Jein. Der Gedankengang ist der, Gottes Wort ist heilig, ist wunderbar, ist gut. Wir wollen noch einen schützenden Zaun darum machen. Also damit man überhaupt nicht in Gefahr gerät, an eins der 613 Gebote zu nah ranzukommen und eventuell daran zu scheitern oder zu fallen, baut man noch ein Regelwerk davor auf. Dieses Regelwerk soll schützend davor sein, aber dadurch wird es natürlich noch komplizierter. Das sind die Anweisungen, die gegeben sind, von denen auch zur Zeit des Neuen Testamentes dann die Rede ist, wenn die entsprechenden Anweisungen der Väter zusätzlich zu den Gesetzen des Mose noch erwähnt werden, unter anderem in den Evangelien. Also kommen wir nochmal zurück zu dieser Frage, was soll das Ganze? Und das Ganze, was dahinter steckt, ist natürlich, dass die Sinai-Tora insbesondere ein Beziehungsbund darstellt. Sie soll zum Ausdruck bringen, wie eine Beziehung zwischen Gott einerseits, dem Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs einerseits und seinem auserwählten Volk andererseits überhaupt denkbar und möglich ist. Wie kann das funktionieren, dass der heilige, allmächtige, reine, einzigartige Gott sich in irgendeiner Art und Weise annähert und mit Menschen in einen Kontakt, in eine Gemeinschaft eintritt. Ist das überhaupt denkbar? Gott sagt, ja, ich baue für euch ein entsprechendes Modell. Und das Modell besteht aus Stiftshütte und Priestern und Opferdiensten und Möglichkeiten, mit Gott in Kontakt zu treten und sich zu unterscheiden von allem anderen, was nicht gottesgemäß ist, was unrein ist und was unheilig ist und in die Welt Gottes einzutreten. Und so beschreibt er ihnen diesen Lebensraum, der denkbar ist. Ein Beziehungsbund, das ist die Grundidee bei der Sinai-Tora. Was hat das denn bewirkt? Es hat äußerlich erst einmal tatsächlich bewirkt, dass es dem auserwählten Volk Israel durch die Jahrhunderte und inzwischen durch die Jahrtausende außergewöhnlich gut ging. Das ist ein ganz klarer Bezweckungseffekt. Dieses Regelwerk hat ihnen in vielerlei Hinsicht geholfen. Ihre Lebensumstände geklärt, ihnen eine Sozialgesetzgebung gegeben, ihnen eine Möglichkeit gegeben, durch die Jahrtausende zu bestehen, in einem kompletten, überraschenden Geschichtsverlauf, wo so viele Völker, die so klein sind wie Israel, zu Hunderten untergegangen sind, von denen wir gar keinen Namen mehr wissen, ist dieses Volk bewahrt geblieben, wodurch? Unter anderem durch diese Sinai-Tora. Das heißt, sie hatte einen heilvollen, bewahrenden, schützenden, ihr Leben segnenden Raum. Und das gilt auch für die Art, wie sie leben konnten. Dazu gehört immer auch ein Stück weit die Abgrenzung, dass sie ganz vieles, was die normale Weltbevölkerung getan hat, nicht getan hat. Dieses Anderssein ist Markenzeichen des auserwählten Volkes Israel und hängt mit der Erwählung, der Berufung und der ihnen gegebenen Sinai-Tora zusammen. Und wenn bis heute unter anderem das ganze Thema des Antisemitismus diskutiert wird, dann müssen wir unter anderem daran erkennen, dass die von Gott gesetzte Andersartigkeit immer auch ein Stachel, immer auch ein Anstoß war, der nicht nur allgemein menschlich, sondern letztendlich auch eine geistige Dimension hat, dass dieses andersartig von Gott Gewollte immer wieder auch auf Kontra, auf Ablehnung, auf Kampf gebürstet uns erschienen ist durch die Jahrhunderte und Jahrtausende durch. Sie waren durch die Sinai bewahrt, gesegnet, erst einmal rein äußerlich. Sie haben natürlich durch die Sinai-Tora auch eine ganz große Zuwendung Gottes erfahren. Sie sahen sich durch die Sinai-Tora und sehen sich zu Recht durch die Sinai-Tora in besonderer Weise privilegiert. Ganz klar. Römerbrief Kapitel 9, vergangenen Sonntag haben wir es auch hier im Gottesdienst gehabt, zeigt all die Güter, die das Volk Israel hat, die so kein anderes Volk hat. Und eins der Güter ist, Gott hat mit ihnen geredet. Sie haben diese Sinai-Tora bekommen, da können wir neidisch daneben stehen. Es hat eben keine Deutschen erwischt und keine aus Paraguay und niemand aus Sibirien und niemand aus wer weiß wo ich. Er hat dieses Volk erwählt und dieses Volk ist dadurch tatsächlich privilegiert. Hören, annehmen, akzeptieren und Gott darüber ehren ist unsere Antwort. Aber wir müssen nun merken, das ist ja alles nicht die Hauptbezweckung. Das sind schöne Dinge, aber das ist nicht die Hauptbezweckung. Die Hauptbezweckung muss doch eine andere sein. Jetzt kommen wir, bevor wir die Hauptbezweckung nennen, zu einer Fehlbezweckung, die Israel im Gesetz meinte erkennen zu können. Sie haben ein Missverständnis. In der Mehrheit sind sie einem Missverständnis aufgesessen. Tatsächlich. Schwierig, hart, sorgenvoll, aber ist so. Sie sind einem Missverständnis aufgesessen. Das Missverständnis, das sie in der Tora für sich sahen, ist, dass sie den Eindruck gewonnen haben, durch die sogenannte Tora-Observanz, also die Beobachtung und die Einhaltung dieses Gesetzes, der 613 Gebote, sie tatsächlich in die Lage hineinversetzt wären, den Willen Gottes zu tun. Könnte man ja auch beim ersten Lesen denken. Nach dem Motto ist ein Vertrag, ich mach meinen Teil, du machst deinen Teil, dann wird's gut. Nur wenn der Vertrag schon so konstruiert ist, und zwar von Anfang an so konstruiert ist, dass der eine Vertragspartner den Teil, den er zu erfüllen hat, gar nicht in der Lage ist zu erfüllen, dann muss einen das doch stutzig machen. Dann muss einen das doch stutzig machen. Und der Gedankengang, der ist relativ selten in der langen alttestamentlichen Geschichte, in den vielen Texten des Alten Testamentes offenbar geworden. Und deswegen kam viel stärker der Gedankengang, wir versuchen, so gut wir es irgendwie können, diese Sinai-Tora zu halten. Natürlich sind wir auf die Erbarmung Gottes angewiesen, aber mit einer maximalen Beobachtung, Einhaltung dieser Tora sind wir in diesem Erwartungszustand, dass Gott sowohl uns jetzt auf dieser Seite des Lebens leben lässt, als uns auch als die Gerechten, vor ihm Gerechte, in seine Welt, in sein Leben mit hineinnimmt. Und der Gedankengang, der zieht sich bis ins Neue Testament hinein. Woran kann man das sehr stark erkennen? Man kann das zum Beispiel erkennen an einem ganz wichtigen Text von Jesus, der ein Schlüsseltext ist, dass er nämlich davon erzählt, in einer Beispielsgeschichte im Lukas-Evangelium Kapitel 18, dass zwei Personen hinaufgehen in den Tempel, um zu beten. Das ist ein Schlüsseltext, wo man Gesetz und Gesetzesobservanz, Gesetzesgehorsam und den Versuch, Gottes Recht zu machen mit der Einhaltung des Gesetzes erkennen kann. Zwei Männer gehen hinauf in den Tempel, der eine ein Pharisäer, einer, der insbesondere achtet auf die Einhaltung des Gesetzes, auf der anderen ein Zöllner. Und der Pharisäer sagt, und wer kann das so gut nachvollziehen, ich sage es mal in meiner Sprache, ich bemühe mich mit all meiner Kraft, 613 Gebote zu halten. Und ich will das. Und ich bin auf einem guten Weg, denn ich faste zweimal in der Woche, ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme, wunderbar. Und ich bin auch nicht wie die anderen, unter anderem wie der da drüben steht, nämlich dieser Zollbeamte. Und Zollbeamte hatten schwer, lange Rede, kurzer Sinn, der Zöllner stand von ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sagt nur ein Gebetsruf an Gott gerichtet, Gott sei mir Sünder, gnädig. Gnade, das Fachwort für Gott macht mir ein Geschenk. Und da sehen wir diese beiden Prototypen. Denn ein Prototyp, den Pharisäer, der von sich aus meint, das Gesetz halten zu sollen, halten zu können und darin seinen Weg sieht, vor Gott gerecht zu werden. Der andere, ein Zöllner, der sagt, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Und jetzt die spannende Frage von Jesus in meiner Sprache, wer hat's besser geschnallt? Hat's der besser geschnallt, der Pharisäer, der sich ja vermeintlich bemüht und es richtig macht? Oder hat's der besser verstanden, der sagt, angesichts dieses Gesetzes und meines Lebens habe ich überhaupt keine Chance, diesen Willen der Sinai-Tora auch nur irgendwie zu erfüllen. Und die Antwort ist klar. Jesus sagt, der Zöllner hat es besser verstanden als der Pharisäer, der eigentlich von unserer ersten Denke her die Nase vorne hat. Und dieser Gedankengang, der ist ganz elementar für das biblische Verständnis vom Gesetz. Paulus sagt es in seinem Römerbrief dann so in seiner Sprache, Israel hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet und hat es nicht erreicht. Warum denn? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus Glauben, Klammer auf, Geschenk, Gnade, Klammer zu, sucht, sondern als komme sie aus den Werken. Ja, dann muss man ihnen das doch sagen. Man muss ihnen doch sagen, dass das gar nicht die erste Bezweckung war, das Sinai-Tora. Oder jetzt natürlich für uns miteinander, ja, was ist denn dann die Bezweckung der Sinai-Tora? Warum macht Gott noch mal so einen riesengroßen Aufwand aus unserer Sicht? Dass er noch einmal ein Beziehungsgesetz hingibt, das ganz offensichtlich ja gar nicht eingehalten werden kann. Und dann denken wir, die Sinai-Tora hat eine ganz wichtige Funktion. Sie ist ein Verstärker. Sie ist ein Offenbarmacher. Sie ist das Licht. Sie ist die Sonne. Erst im Licht des Gesetzes, erst im Licht der Sinai-Tora, erst im Licht dieses Gottes, der mir die Sinai-Tora und diese Willenskundgabe mitteilt, kann ich erkennen, dass ich aus meiner Sicht, aus der Perspektive Gottes, nicht in der Lage bin, den Standard zu erfüllen, den er tatsächlich von mir will. Die Sinai-Tora ist die Sonne. Sie ist der Verstärker. Sie schafft Klarheit. Sie schafft Eindeutigkeit. Ich kann es an einem ganz einfachen, primitiven Beispiel meines heutigen Morgens erkennen. Heute Morgen, noch in der Dunkelheit, habe ich mir meine entsprechenden Socken rausgeholt aus meinem Schrank, habe meiner Meinung nach alles richtig gemacht und am Frühstückstisch, da war es dann inzwischen hell geworden, gucke ich nochmal zufälligerweise auf meine Füße und denke, ach guck mal, die schwarzen Socken sind ja blau. Wann war das erst erkennbar? Haha, als es hell war. Also nicht nur aus meinem hohen Alter und sonst was, sondern es war einfach nicht erkennbar. Es war zu dunkel. Ich konnte blau und schwarz nicht unterscheiden. Aber als das Licht der Sonne kam, war klar, du hast keine schwarzen Socken an. Du hast nicht das, was du denkst, dass du bist. Es ist was anderes. Du bist blau. Ja? Und verstehen Sie, das ist doch ganz einfach zu übertragen auf die Wirkweise der Tora. Die Tora hilft dem jüdischen Volk zuallererst zu erkennen, wenn das gilt, dann bin ich raus. Dann schaffe ich es nicht. Dann scheitere ich. Und es ist etwas ganz Wesentliches zu begreifen, dass die Bezweckung der Tora bei dem Versuch ihrer Erfüllung darin liegt, an der Tora und der Erfüllung der Tora zu scheitern. Muss man selbst wissen. Es ist mir ein Vertrag gegeben, der nur dazu mir gegeben ist, dass ich merke, den Vertrag kann ich nicht einhalten. Den kann ich nicht einhalten. So, jetzt kommt das Neue Testament, es kommt die Bergrede, es kommt Jesus. Und es macht Jesus, der neutestamentliche Toragäber, etwas Faszinierendes. Er nimmt nämlich das alttestamentliche Gesetz, das ja von ihm und vom Vater kommt. Er hat ja die Tora geschaffen. Und er nimmt nun die Tora und legt die Tora noch einmal spezifisch, verschärfend aus. Dass der Gedanke natürlich in der Bergpredigt der ist, spätestens jetzt, muss in Anführungszeichen noch der Letzte erkennen, wenn das die Ordnung Gottes ist, dann bin ich nicht in der Lage, die Tora zu halten, dann kann ich es nicht schaffen. Wir haben es im Bibelunterricht versucht. Ich weiß nicht, wer von euch dran war, als wir Matthäus 5 ab Vers 21 gelesen haben, aber wir sind mit einem Gebot eingestiegen, von dem die alle 10 dachten, passiert ihnen nichts, nämlich das Gebot, du sollst nicht töten. Und natürlich habe ich sie souverän in die Falle geführt, nämlich in dem Sinn, habt ihr dieses Gebot gehalten? Einheitliche Antwort, ja, natürlich, wir haben doch niemanden getötet. Und jetzt kommt der Toragäber und sagt, ja, töten heißt Folgendes. Töten heißt, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichtes schuldig. Wer aber seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, ähnliche Worte können wir aus unserer Sprache einfügen, der ist des Hohen Rates schuldig. Wer aber zu ihm sagt, du Narr, du Dummkopf, sollte ja schon mal vorgekommen sein, der ist des höllischen Feuers schuldig. Hat irgendjemand aus dem kleinen Saal der La Höhe noch irgendwelche Fragen zum Tötungsgebot? Wir alle miteinander, verstehen Sie, wir alle miteinander sitzen allein schon beim Gebot, du sollst nicht töten. Sitzen wir schon beim Gericht. Ich kann das manchmal gar nicht fassen, dass Menschen angesichts der Tora-Auslegung der Bibel noch meinen könnten, bei nur halbwegs noch funktionierendem Verstand, sie hätten auch nur eine minimale Chance, mit diesem Gott in irgendeiner Weise einen Deal hinzukriegen, der sie in den Himmel bringt. Das geht nicht. Die Tora sagt, das ist die Regel. So kommst du in den Himmel. Und sie und ich erkennen, dann bin ich raus. Ich bin nicht im Himmel. Richtig. Und das soll die Tora bringen. Das soll die Tora bringen. Das ist der Zweck der Sinai-Tora. Und erst im Licht der Sonne der Sinai-Tora kann man das erkennen. Vorher sind wir alle nett. Wir sind doch alle nett. Wo ist das Problem, mein Gott? Schaut doch die ganzen grauen Mäuse an. Alle nett, alle gleich, alle gleiche Farbe, alle freundlich. Und jetzt schaltet Gott das Licht an. Jetzt schaltet Gott das Licht an. Und dann wird es so wahnsinnig hell, dass der Letzte noch erkennt, oh mein Gott, wie konnte ich mir nur einbilden, zu meinen, ich hätte mit meiner kleinen Moral, meiner Biografie auch nur irgendeine Chance bei dir. Das ist die Bezweckung der Sinai-Tora. Haben wir's? Und das sagt Paulus in Galater 4. Paulus sagt in Galater 4, Leute, die Sinai-Tora ist dazugekommen. Sie ist dazugekommen. Sie hebt nicht den Abrahamsbund auf. Sie hat einen ganz bestimmten Zweck für eine ganz bestimmte Zeit. Von Mose bis auf Jesus soll sie was bezwecken? Dass der, der in der Sinai-Tora lebt, merkt, keine Chance, keine Chance. Ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Haben das im Alten Testament Menschen erkannt? Ja, natürlich haben das Menschen im Alten Testament erkannt. Immer ein Rest, immer eine kleinere Gruppe, aber sie haben es erkannt. Ein Mann wie David, der im 51. Psalm oder in sonstigen Texten davon berichtet, oder Psalm 40 erzählt, dass er Gesetz und Brandopfer nicht helfen, merken, sind auf die Erbarmungen Gottes angewiesen. Natürlich, aber die Majorität hat es nicht erkannt. Wer es zum Beispiel auch nicht erkannt hat im Neuen Testament, ist Paulus. Paulus war einer von denen, die in unglaublicher Weise darauf aus waren, die Sinai-Tora so zu erfüllen, dass er tatsächlich vor Gott Bestand haben könnte. Und als er dann daran gescheitert ist und zum Glauben an Jesus Christus kam, sagt er im Philipperbrief an Kapitel 3, was mir bis dahin Gewinn war, das habe ich jetzt für Schaden erachtet. Ich erachte es für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn. Um sein Willen ist mir alles ein Schaden geworden. Es ist für mich Dreck, damit ich jetzt den Christus gewinne, in ihm gefunden werde, dass ich meine Gerechtigkeit nicht habe aus dem Gesetz, sondern durch den Glauben an Christus. Eine Gerechtigkeit, die von Gott im Glauben zugerechnet wird. Das war seine Erfahrung. Bei ihm ging die Sonne auf. Er konnte es verstehen. Tatsächlich, er konnte es verstehen. Die Majorität versteht es nicht im jüdischen Volk. Es ist, wie Paulus in 2. Korinther 3 sagt, eine Decke über ihren Augen. Die Sonne funktioniert nicht. Und deswegen gibt es nicht dieses Erkennen. Und jetzt kommt Jesus. Und jetzt verstehen wir Jesus. Jesus kommt zu seinem Volk und was will er versuchen, in Anführungszeichen? Er will versuchen, ihnen zu zeigen, dass sie die Bezweckung des Gesetzes mehrheitlich verkennen. Und deswegen reibt sich unterbrochen der Teil des jüdischen Volkes mit Jesus, die an einer Tora-Observanz festhalten im Sinn von, das packen wir, das packen wir, das packen wir. Und deswegen genervt sind von diesem Jesus, der Tora-Geber, der Tora-Erfüller, der Tora-Versteher ist wie kein anderer. Und sie denken, nein, unser Verständnis von Tora ist richtig, nur so, nur so. Und ich sage, nein, kommt raus aus der Ecke, aus der Verkennung. Am besten wird das deutlich am Sabbatgebot. Wir Heidenchristen denken, warum kommt so oft das Sabbat vor, dass sie immer betonen, Jesus tat das und das und das am Sabbat. Wissen wir doch, ist doch gar nicht so problematisch. Doch, das ist sehr problematisch. Aus der Sicht des Alten Testamentes, ohne zu verstehen, was das Sabbatgebot eigentlich soll, ist das Sabbatgebot eines von diesen 613, an dem ich festmachen kann. Ja, ich halte daran fest und da gibt es noch einen Zaun und Zaun und Zaun und Zaun und Zaun. Und jetzt kommt dieser Jesus und hält am Sabbatgebot nicht nur seine Vorträge aus dem Alten Testament, sondern er macht Menschen gesund. Und was arbeiten ist gegen das Sabbatgebot. Jetzt sagt Jesus, der Torageber, das ist doch keine Arbeit, wenn ich einen Menschen heile. Ihr habt es missverstanden. Und dann gehen seine Leute durch das Feld und sammeln die Ähren ein und Ernten war verboten. Ich habe gesagt, die haben noch nicht geerntet, die haben sich was zum Essen gemacht. Ihr habt das falsch verstanden. Merken wir, wie ihr versucht, sie rauszuholen. Ihr habt das verkannt. Und ich, Jesus, der Menschensohn, bin übrigens der Herr des Sabbat. Hallo, nein, der Herr des Sabbat ist wer? Gott, ja, sagt Jesus, genau deswegen bin ich ja der Herr des Sabbat. Das heißt, ich bin der, der bestimmt, was gut ist, was man am Sabbat macht. Ihr müsst mich fragen und ihr verkantet euch. Das geht gerade weiter. Die Satzungen der Ältesten, Markus 7, ich nehme nur das Markus-Evangelium. Und im Markus-Evangelium kommen sie mit ihren Waschen und allem, was dazugehört. Und dann sagt Jesus, versteht doch, ihr stellt auf den Kopf. Woher kommen denn all die bösen Gedanken? Kommt das vom Äußeren oder vom Inneren? Ist das Händewaschen das Entscheidende als religiöse Erfüllung oder euer schmutziges Herz? Kriegt ihr irgendwie ein sauberes Herz hin? Nee, das kriegt ihr nicht hin. Kriegt nur äußerlich saubere Hände hin. Also erklärte er, wow, was für ein Satz, alle Speisen für rein. Zack, mit einem Satz schiebt hier Markus mit Jesus die gesamten Speisegebote des Judentums zur Seite. Oder, ach, wir müssen aufhören. Sie wissen es, überall ist das der Gedankengang bei Jesus, der das zum Ausdruck bringt. Und das verstehen wir, wie das gedacht ist, wie Heilsgeschichte gedacht ist. Wunderbar, dass wir so einen Abend mit dem Alten Testament hatten. Jesus hat das auserwählte Volk, Gott hat das auserwählte Volk unter Abraham berufen und erwählt, ungefähr um 2000. Ungefähr um 1500 gab er ihnen als Verschärfer und Sonne das Sinai-Gebot. Damit unter diesem Sinai-Gebot deutlich wird, es wird nur hell, wenn der Abraham-Bund, der eine Zeuge, der Messias, der Erlöser kommt, kam er um 1500 noch einmal mit der Tora des Mose dazu. Um 1000 schafft derselbe Gott den Davidsbund noch mit rein, um zu sagen, und durch den David kommt übrigens der angekündigte Messias, den wir seit 1. Mose 12 brauchen. Um 500 herum, ganz grob nur für unseren Kopf, damit wir es halbwegs uns merken können, sagt er mit Jeremia, übrigens, es kommt jetzt bald der neue Bund, der kommt jetzt bald. Und wiederum 500 Jahre später war er da. 2000 Abraham, 1500 Mose, 1000 David, 500 Jeremia, 0 Jesus da. Sehen wir das Szenario? Die Sinai-Tora ist der Turbo, ist der Verstärker. Jetzt rast alles noch schneller auf Jesus zu. Denn jeder, der in der Sinai-Tora leben muss, sagt sich, der muss mir helfen, der muss mir helfen, der muss mir helfen. Ich brauche einen Helfer, ich brauche einen Helfer. Ich brauche den, der mich aus der Sinai-Tora herausholt, und zwar nicht aus der Tora an sich, denn die ist ja heilig, gerecht und gut, sondern aus der Verpflichtung, sie zu erfüllen und dadurch gerecht zu werden. Ich werde nicht durch die Einhaltung der Sinai-Tora es schaffen. Ich werde es nicht schaffen. So, und dieser Gedankengang, der jetzt rundum heilsgeschichtlich eingezeichnet ist, Abraham, Mose, David, Jeremia, Jesus, um nur einmal so einen 2000 Jahre Überblick zu geben, der gilt jetzt nicht nur in dieser Zeitgeschichte, sondern der gilt grundsätzlich. Was heißt das? Bis heute ist das jetzt das Bild, was einander gegenübersteht. Durch welche Weise meinst du, gerecht werden zu können vor dem allmächtigen Gott? Und dieses einander gegenüberstellen, das haben wir jetzt ganz stark in der reformatorischen Theologie. Und da kommt unsere Sprachwelt her, Gesetz und Evangelium. Wobei wir jetzt ja so fit sind, dass wir sagen müssen, eigentlich stehen sich da die falschen Sachen gegenüber. Denn das Gesetz selber ist ja gar nicht schuldig. Das Gesetz ist ja nur der Scheinwerfer. Das Gesetz macht ja nur das Licht an. Das Gesetz zeigt ja nur, wenn du aufgrund deiner Werke versuchst, einen Weg zu gehen, dann zeige ich dir unter dem hellen Licht der Sinai-Tora, es wird nicht gelingen. Alles läuft, alles drängt auf Jesus zu. Und jetzt haben wir noch ein Thema. Das ist Bibelkunde pur heute Abend, biblische Lehre pur. Wir sind ja weitaus die meisten. Ich weiß nicht, ob sich irgendein Jude hier verirrt hat heute Abend. Aber alles, was hier sitzt, sind ja Heiden. Und jetzt müssen wir natürlich sagen, also eigentlich bin ich ja gar nicht unter dieser Sinai-Tora drunter. Ich bin ja jenseits der Sinai-Tora. Ich gehöre doch gar nicht zum jüdischen Volk. Ja, sagt Paulus. Im Römerbrief in Kapitel 1. Ja, natürlich hast du nicht die Sinai-Tora bei dir präsent. Du, der Heide, lebt natürlich nicht mit den 613 Geboten. Das weiß er natürlich auch. Aber du hast was anderes. Du hast in dir selber auch eine Tora. Du hast in dir ein Gesetz. Der Heide hat in sich ein Gesetz, ganz unterschiedlicher Art. Wenn Heiden das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst das Gesetz. Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch die Gedanken der einander anklagen oder auch entschuldigen. Das heißt, Paulus sagt, egal ob du jetzt Jude bist unter Sinai-Tora oder ob du Heide bist und nur ein bisschen flankierend was weißt von dem Gott Israels, hast du in dir eine Instanz, die dir Recht und Unrecht, ja, gebrochen, ja, teilweise auch verbogen, aber sehr wohl signalisiert. Es ist nicht so, als ob der Heide ohne Gesetz lebe. Das ist etwas Phänomenales. Wir haben weltweit das Phänomen zum Beispiel des Gewissens. Weltweit, ja, verbogen, ja, eingeschränkt, ja, teilweise auf den Kopf gestellt, wissen wir alles. Aber grundsätzlich gibt es im Menschen, auch in dem nicht-jüdischen Menschen, eine Instanz. Und dann kann ich aufgrund der Instanz sagen, keine Chance. Aber in das Licht natürlich heller wird, sehe ich es umso deutlicher. Und deswegen ist Gesetzesverkündigung, Weitergabe des Willens Gottes, sowohl für Juden als auch für Nichtjuden, etwas ganz Wesentliches. Denn erst unter dem Licht sehe ich, ich brauche Jesus. Wir kommen die finale Runde dieses Abends, um zu begreifen, dass Paulus das natürlich faszinierend findet. 2. Korintherbrief, Kapitel 3, stehen sich zwei Bünde gegenüber. Der alte Bund eines Mose, der schon seine Herrlichkeit hatte, aber im Gegensatz zum neuen Bund natürlich nicht vergleichbar war. Denn er hatte ja nur die Funktion der Sonne, die angesichts dieses Regelwerks nur eine Funktion hatte, dass der Mensch sagt, wenn das gilt, wenn dieser Bund gilt, bin ich nicht mit drin. Und dann kommt tatsächlich Jesus und jetzt wird's traumhaft hell. Traumhaft hell. Was heißt das denn jetzt? Das heißt, wir stehen diesem Abend, wenn wir ein ganz klein wenig eine Schneise in das heilsgeschichtliche Verständnis des Gesetzes versucht haben zu schlagen davor, dass wir sagen, was für ein Gott, der solch eine Geschichte durch die Jahrtausende plant. Was für ein Gott. Unglaublich. Der nicht mal punktuell ein bisschen Religion reinträufelt ins Universum, sondern der durch Jahrtausende hindurch einen Generalplan hat, an dem man erkennen kann, alles läuft auf eine Figur zu und auf eine Tat zu, nämlich auf den Christus und seine Tat am Kreuz, an dem er in einem einmaligen Vorgang das Gesetz erfüllt hat. Alle Anforderungen der Sinai-Tora aller Menschen sind im Tun des Christus am Kreuz auf Golgatha erfüllt. Er hat sie gesühnt. Er steht mit seiner Person dafür ein. Alle berechtigten Ansprüche unter der Sonne der Sinai-Tora sind im Kreuz abgegolten. Ein für alle Mal, Hebräerbrief. Ein für alle Mal. Und wir stehen da und sagen, ja, was heißt das denn? Das heißt, es geht uns wie dem Zöllner. Es geht uns wie dem Zöllner. Gott sei mir Sünder gnädig und Gott sagt, ja, bin ich. Ich vergebe dir alle deine Übertretung als Jude unter der Sinai-Tora, als Heide und dem innerwohnenden Gesetz, wovon du die meiste noch gar nicht weißt, weil das Licht der Sonne noch gar nicht bei dir angegangen ist, weil du nur ein ganz eingeschränktes Verständnis deiner Sünde hast. Aber ich vergebe dir alles und ich stelle dich in meine dir geschenkte Gerechtigkeit ein für alle Mal hinein. Das Evangelium. Das Evangelium. Wann wurde dieses Evangelium zum ersten Mal in Form eines Bundes weitergegeben? Was ist Gottes erstes Wort? Nicht der Sinai-Bund. Nicht der Sinai-Bund. Gottes erstes Wort ist der Abraham-Bund. Dass durch Abraham und dem einen Samen des Abraham, Klammer auf, Jesus, Klammer zu, alle Völker ihren Segen bekommen. Das ist das erste Wort des Evangeliums, das ist die Verheißung. Der Sinai-Bund ist eingeschoben, sagt Paulus, als Verstärker, als Turbo. Anbetung dieses Gottes. Und zweitens natürlich unglaubliches Glück. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, mir geht's gut. Ist ja unglaublich. All meine Schuld ist weg. Alle meine Sünden, alle meine Ungerechtigkeit, die können noch das Licht noch tausendmal heller machen. Ich halte auch die Bergpredigt aus. Nicht, weil ich so toll, so cool, so moralisch, so ethisch bin, sondern weil er mir meine Schuld vergeben hat. Dass ich erlösungsbedürftig bin, weiß ich. dass für mich Heil unmöglich ist, weiß ich auch. Dass es nur einen gibt, der mir Heil schenken kann, weiß ich auch. Er hat es mir geschenkt. Das gilt jeden Tag neu. Jeden Tag neu. Ich bin nicht einmal gerechtfertigt und dann schaffe ich wieder bei der Sinai-Tora mit. Sondern ich bin für alle Zeit, jeden Tag auf dem gleichen Boden dieses Evangeliums. Was für ein Glück! Was für ein Glück! Jeder Tag ein Tag auf der geschenkten Gerechtigkeit durch das Evangelium, das durch die Heilstat Jesu Christi am Kreuz von Golgatha verbracht wurde. Christen gehen so dermaßen aufrecht durchs Leben, das ist der Wahnsinn. Die haben ein von Gott ihnen geschenktes Selbstbewusstsein. Mein Gott, er hat mir alle meine Schuld vergeben. Alle meine Sünden sind weg. In Christus bin ich gerechtfertigt. Und das Dritte ist natürlich, das will ich jetzt auch festhalten. Das will ich festhalten. In ihn und in mir tickt natürlich noch der alte Pharisäer aus Lukas 18. Der tickt noch. Wir kommen darauf weiter in die Gesprächsgruppen. Das will ich festhalten. Ich will nicht da zurückrutschen. Und ich möchte in einem neuen Leben Antwort geben. Antwort geben mit meinem Leben auf das, was mir geschenkt worden ist. Und Antwort muss ich ja irgendwie, was soll ich denn jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Ich habe gar keine Sinai-Tora mehr. Oder habe ich sie doch noch? Welche Teile von der Sinai-Tora sollte ich vielleicht noch einhalten? Warum lernen die Bibelunterrichtsjugendlichen denn die 10 Gebote? Ist doch Sinai-Tora. Und jetzt entdecken wir plötzlich, ich fand das gut, so passt heute Abend sehr vieles zusammen, merken wir, Paulus, wie denkst du das denn? Und Paulus sagt, die Sinai-Tora komplett ist weg. Komplett. Von 2. Mose 19 bis 5. Mose am Ende. Sinai-Tora als Werk zum Heil ist weg. Ganz wichtig für unseren Kopf. Wir haben ein neues Gesetz. Aha. Eine neue Tora. 3 Begriffe. Wir haben die Tora des Glaubens, Römerbrief Kapitel 3, 27. Wir haben die Tora des Geistes, Römerbrief Kapitel 8, 1. Und am allerbesten, wir haben die Tora des Christus. Wir haben die Tora des Christus. 1. Korinther 9, 21, parallel Galater 6, 2. Können Sie alle Ruhe nachlesen. Die Tora des Christus. Gott ist mein neuer Torageber. In Christus. Alles, was der Christus jetzt sagt, ist die neue Tora. Und jetzt taucht plötzlich in der neuen Tora, logischerweise, auch ganz vieles wieder auf, was mit der Sinai-Tora übereinstimmt. Insofern es durch den Christus gesehen wird, fröhlich, Kontinuität zur Sinai-Tora. Und deswegen merkt euch die 10 Gebote. Denn da nimmt uns jetzt Christus wiederum in den Willen rein, durch ihn, wir kommen dann im 4. Abend drauf, wird uns gezeigt, wie wir das Gesetz, Römerbrief Kapitel 13, erfüllen können, soweit es von Christus her seine Bedeutung und Sinnhaftigkeit hat. Ja, das ist gut gedacht. Jetzt kann ich ja tatsächlich meinem Gott Antwort geben. Ich kann meinem Gott Antwort geben. Mit einem Leben, nicht im Sinn, dass ich immer besser, immer göttlicher werde und irgendwann dann doch die Himmelstür erreiche. Von dem ich schon die Himmelstür erreicht habe, gebe ich Antwort mit meinem Leben auf dieses Geschenk. Neutestamentliche Ethik, neutestamentliches Handeln, auch in Kontinuität zu Sinai-Tora, ist immer Dankeschön sagen. Alles, was ich tue, ist Ausdruck meines Dankes zu dem Gott, der mich erlöst hat. Kat, wir müssen aufhören, wir könnten noch locker weitermachen, denn Paulus hat ja 120 Bibelstellen dazu. Aber das lassen wir. Wir haben nur die Schneise geschlagen und merken, wie wichtig Heilsgeschichte ist. Wie wichtig Heilsgeschichte ist, um Gesetz, auch die Sinai-Tora, gut zu verstehen. Wir beten diesen Gott an, der mit solch einer Turbokraft auf das Kreuzesgeschehen zumarschiert. Wir danken ihm für das Glück unserer Freiheit, Galaterbrief, unserer Freiheit in Christus, frei vom Gesetz. Und wir halten das fest und leben konsequent unser Dankeschön zu ihm. Herr Jesus Christus, was für ein umfassendes, wichtiges, zentrales Thema. Und manches Mal verirren wir uns in alle möglichen Spuren. Und wir möchten dich bitten, dass auch dir Versuch der Schneise an diesem Abend ein Stückchen hilft. Klarheit zu gewinnen, Orientierung zu bekommen. Und vielleicht hilft das Nacharbeiten, vielleicht helfen die Gruppen, um das ein wenig noch schärfer und hilfreicher hinzukriegen. Das mögst du schenken. Aber wir danken dir an diesem Abend, dass du die Mitte der Geschichte bist. Alles lief auf dich zu im ganzen Alten Testament. Von Abraham über Mose, David, Jeremia, endlich bist du da. Und hast in deinem Sterben alles erfüllt. Und wir sind frei und dürfen als dankbar Beschenkte mit unserem Leben dir antworten. Gelobt seist du. Amen.